Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland.
Welcome back to Recruitment on the Road, dem Podcast von ABSCO Deutschland, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten der Recruitment-Industrie vorstelle. Heute sprechen wir mit Goran Baric und ich verspreche dir, es gibt was auf die Ohren. Steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Goran Baric, Geschäftsführer der Page Group für Nord- und Zentraleuropa, ist seit über 20 Jahren in der Staffing-Branche tätig und hat sich durch seine außergewöhnlichen Führungskompetenzen und langjährige Treue zu seinem Unternehmen als Top-Leader in der deutschen Staffing-Branche etabliert. Sagen wir mal europäische Staffing-Branche. Goran ist First Generation Professional, FGP. Hört sich gut an, oder? Das heißt, er ist ein Kind von Einwanderern. Und wie der geneigte Zuhörer, Zuhörerin vielleicht weiß, ist meine Frau Kroatin und ist im heutigen Bosnien geboren und auch die ersten 4 Jahre dort aufgewachsen. Daher kenne ich viel Einwanderungsgeschichten und ich weiß, dass der Weg für Goran sicherlich kein leichter war und ihm nichts geschenkt wurde. Goran hat in Pforzheim 1999 sein Diplom-Betriebswirt gemacht und war die ersten Jahre als Musikmanager in der Musik- und Filmszene aktiv. Moses Pelham habe ich mir sagen lassen. Also ein eher unkonventioneller Einstieg und ich bin gespannt, was uns Goran erzählen wird, wie er dann 2004 in unsere illustre Branche gefunden hat. In den letzten 20 Jahren hat Goran es bei der Page Group zum Geschäftsführer von Deutschland geschafft und seit 2018 ist er auch im europäischen Kontext zum Geschäftsführer berufen worden. Er ist damit einer der wenigen Staffing-Gewächse, die aus Deutschland kommen, aber internationale Führungserfahrung übernommen haben. Heute muss ich mich extrem anstrengen, denn Goran ist auch ein Podcast-Professional. Er führt mit seinen Kollegen im Format Baba Gespräche über Karrierewege, Führungsthemen und die Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt im Staffing. Stichwort Podcast. Ich habe Goran über den Podcast von Simone Straub kennengelernt und ich dachte mir, das ist eine interessante Person, die muss ich mal kontaktieren. Ich habe ihn angeschrieben, er hat zurückgeschrieben, wir haben uns in Frankfurt zum Mittagessen getroffen und hatten ein richtig gutes Gespräch. Ich habe damals sofort positive Vibes gehabt bei Goran und aus diesem Lunchtermin ist dann eine ABSCO-Mitgliedschaft von der Page Group erwachsen und auch war Goran in unserem RepCom aktiv, also in dem Representative Committee der Mitgliedervertretung und dem Vorstand. Und dass Page damals Mitglied geworden ist, war für mich ein Etappensieg, ein großer Erfolg und für das Vertrauen bedanke ich mich an der Stelle auch nochmal ganz groß bei dir, Goran. In dieser Folge möchte ich von Goran mehr über seine Ansichten zu Führung und Loyalität im Unternehmen sprechen. Besonders interessieren mich seine Einsichten, wie es ist, auf dem Top-Level eines Staffing-Unternehmens zu sein, den Shareholder-Druck im Nacken zu haben, aber trotzdem immer noch menschlich zu bleiben und Menschen zu führen, Vertriebler zu führen. Goran, ich freue mich, dass du dich für mir und den Podcast Zeit genommen hast, für die Zuhörenden Zeit genommen hast und den langen Weg und den beschwerlichen Weg mit der Deutschen Bahn hierher gefunden hast. Willkommen bei Recruitment on the Road.
Grüß dich, mein Lieber. Dankeschön. Ja, beschwerlich war es heute Morgen. Die Deutsche Bahn. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der damit irgendwie in diese Tröte reinposaunt und irgendwie ständig die Deutsche Bahn basht. Aber ich hatte jetzt wirklich zwei negative Erfahrungen. Einmal mit der Bahn nach Amsterdam. Da ist der Zug einfach irgendwo in der Pampa stehen geblieben. Ja. Und für 90 Minuten das Ding sich nicht bewegt. Wir konnten auch nicht raus. Und dann heute Morgen auch wieder oft stehen geblieben. Dann in Nürnberg plötzlich irgendwie den Zug wechseln müssen. Aber ich bin rechtzeitig hier, von daher alles gut.
Das ist der Hauptsache.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich, dass du da bist, Goran. Normalerweise ist meine erste Frage in diesem Podcast-Format immer, wie bist du in die Staffing-Branche gekommen? Aber bei dir möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Wie bist du nach Deutschland gekommen?
Ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern sind nach Deutschland gekommen. Ja. Und ganz klassisch, Papa auch Kroate, in Bosnien allerdings geboren, groß geworden. Und Mama, ja, Serbin aus der Nähe von Belgrad. Mhm. Die haben sich in Deutschland kennengelernt in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und klar, die sind hierher gekommen, wie viele andere auch, weil einfach das Leben vor Ort.
Für den geneigten Zuhörer sei gezeigt, da ist schon ein Spannungsfeld in der Familie vorprogrammiert.
Das hat sich dann später auch nochmal quasi beweisen müssen,
dieses
Spannungsfeld. Und zum Glück hat sich dann aber auch irgendwie so bewiesen, dass die Ehe dann trotzdem noch standhaft geblieben ist. Aber das war natürlich eine heiße Zeit.
Also meinst, du sprichst während der Kriegsphase war es zu Hause natürlich der Konflikt mit am Tisch, gell?
Du sprichst den Ex-Jugoslawien-Krieg an, der Ende 80er, ja. Anfang 90er stattgefunden hat. Klar, ich meine, da habe ich auch gelernt, was es heißt, Propaganda irgendwie in den Medien zu erleben. Ja, du hast dieselben
hast du
jetzt
Bilder. Eins voraus zu dem, was gerade läuft, oder?
100%. Also du hast dieselben Bilder, die plötzlich von beiden Seiten benutzt werden und am Ende weißt du nicht, was los ist. Und das war ja in den 80er, 90ern. Ich will nicht wissen, was heute mit KI, mit Möglichkeiten, Bilder natürlich auch mal zu verfälschen, alles möglich ist. Und deshalb bin ich seitdem tatsächlich auch echt vorsichtig. Ich glaube nicht alles, was ich sehe in den Medien.
Schon mal grundsätzlich gut, glaube ich.
Ja. Auf jeden Fall kamen die in den 60er Jahren her, haben sich kennengelernt, wollten ein paar Jahre bleiben, um sich ein bisschen was aufzubauen. Und sind dann wie so viele geblieben, weil das Leben hier einfach besser war. Auch wenn die Arbeit natürlich hart war, ja, und wenig Verdienst. Aber die Generation von damals sehr aufopferungsvoll. Und deshalb bin ich meinen Eltern auch für immer dankbar. Mein Vater lebt leider nicht mehr seit 11 Jahren. Meine Mutter lebt noch und genießt die Rente. Die haben alles getan, damit es der Nachfolgegeneration, in dem Fall mir, ich bin Einzelkind, besser geht. Mhm. Also haben mich dann auch auf eine gute Schule geschickt, mich unterstützt, als ich ins Ausland wollte, mich unterstützt, als ich dann studiert habe.
Warst du ein gutes Schulkind? Bist du dann klassisch Gymnasium?
Ja, ich habe tatsächlich, war sehr gut in der Grundschule, warum auch immer. Und dann kam so die Frage auf, was machen wir dem Kind jetzt? Ja. Und alles irgendwie zufällig oder im Nachhinein wahrscheinlich irgendwie Schicksal. In der Nachbarschaft gab's eine Apotheke und die Familie, die diese Apotheke betrieben hat, die haben ihren Sohn aufs Reuchling-Gymnasium in Pforzheim geschickt. Das ist ein humanistisches Gymnasium.
Und da hast du mitgehen
dürfen. Erste Fremdsprache Latein.
Ui.
Hat meine Mutter natürlich irgendwie nicht so einordnen können. Meinte, okay, wenn das Kind von den Apothekern dahin geht, dann wird's für den Goran wahrscheinlich auch gut sein. Und das war eine tolle Erfahrung, weil ich bin da hingekommen, war wahrscheinlich einer der wenigen Ausländer. Kinder von Ärzten, Apothekern, Pfarrern, Industriellen etc. Und das war natürlich auf der einen Seite hart, weil du warst schon irgendwie Ausländer, damit auch irgendwie ein Stück weit Outsider. Auf der anderen Seite habe ich es geschafft, natürlich mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen, auch die Eltern dieser Kinder kennenzulernen und dort einfach viel, viel mitzunehmen für mich im Leben. Und ich glaube, dass diese Etappe, so schmerzlich sie anfangs auch war, für mich sehr lehrreich war.
Glaube ich auch. Ja. Resilienz, sagt man doch
dazu. Resilienz, da habe ich auf jeden Fall Resilienz schon mal im ersten Schritt
gelernt. Wir reden ja auch noch über EDI. Ich habe nochmal geguckt, nur 12% der Arbeiterkinder und 6% der Zuwandererkinder machen Abitur in Deutschland. Also du bist einer von 6% gewesen.
Ja, das habe ich echt meinen Eltern zu verdanken. Und auch vor allen Dingen meiner Mutter, die mich immer wieder gepusht hat und sehr streng war auch. Aber wie sagt man so schön, tough love.
Tough love.
Mit guten Absichten.
Ja. Na gut, dann hast du Abitur gemacht, dann hast du studiert, das haben wir ja schon ausgeführt und dann kamst du ins Music-Business, auch spannend.
Erstmal eine Banklehre gemacht, ich komme ja aus Baden-Württemberg, ja, also in Schwaben oder in Württemberg.
Geht's ja nicht mehr.
In Württemberg geboren, in Baden groß geworden, also da auch wieder so ein Konflikt, ja, Kroate, Serbe, dann Baden-Württemberg, lauter Konflikte in meinem Leben. Und nach dem Abi...
Jetzt wirst du fies zu fragen, auf welche Seite du dich immer committed hast.
Ich war schon von Tag 1 VfB-Fan. Also okay. Von daher habe ich da schon irgendwie eine Richtung eingeschlagen. Immer gerne in Baden groß geworden, aber das Herz schlägt für den VfB.
Okay.
Ja, und da war ich auch Mitglied und auf dem Stadion. Und obwohl ich jetzt in Frankfurt lebe und wirklich auch die Eintracht super finde und die Stadt sympathisiere mit dem Verein, mit den Leuten dort, bin ich natürlich nach wie vor im Herzen für den VfB.
Okay.
Ja, und dann Abi gemacht. Und dann habe ich mich beworben, Studium, irgendwie über ZVS nach Erlangen gekommen, um dort BWL zu studieren. Und irgendwie fand ich das noch zu früh. Ich habe mich wohlgefühlt zu Hause. Mama, das ist eine richtige Jugo-Mama, die verwöhnt natürlich ihren Sohn auch. Das heißt, Wäsche waschen, Küche oder sowas, davon war ich immer sehr, sehr fern. Und das habe ich dann so lange wie möglich mitgenommen und habe dann erstmal die Banklehre gemacht bei der Sparkasse Pforzheim.
Wow.
Was auch eine interessante Erfahrung war. Um dann nach 2 Jahren dann in Pforzheim an der Hochschule für Wirtschaft zu studieren. Also das heißt, ich war relativ lange zu Hause.
Du bist definitiv der Kroate, der am spießigsten aufgewachsen ist, den ich in meinem ganzen Freundschaftskreis kenne. Und ich kenne sehr viele Kroaten. Ja. Spannend.
Ja, ich bin so ein kleiner Baden-Württemberg-Spießer, das kann man schon sagen.
Ja, okay. Ja, schön. Und dann, wie ging es weiter?
Ja, und dann über ein erstes Praktikum während des Studiums bei einer Filmproduktion in München gelandet, nämlich hier im Lehl, wo wir jetzt ja auch die Aufnahmen machen.
Mhm.
Und da habe ich dann die Welt des Produzierens von Filmen kennengelernt und auch lieben gelernt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe mich wohl auch ganz gut angestellt, sodass die mich quasi direkt irgendwie verhaftet haben. Und dann habe ich 2 Jahre für diese Firma gearbeitet als Freelancer, teilweise studiert, teilweise dort gearbeitet, gutes Geld verdient, gut weitergekommen. um dann nach 2 Jahren fertig studiert zu haben und dann den Ruf zu bekommen von Moses Pelham mit dem Label 3P, was so Ende der 90er Hot Shit war mit Xavier Naidoo, Sabrina Settler, das Röhler Martrein Projekt. Also ich war Fan, habe die Musik selbst gehört, war auf Konzerten und bin dann plötzlich eingeladen worden, dort zu arbeiten und habe dann 5 Jahre für Moses gearbeitet. Spannend. Und dort Künstler.
Ich muss gemanagt. Sagen, in der Vorbereitung für den Podcast habe ich mir mal alle Lieder angehört. Ich habe nur eins gekannt, das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen.
Tatsächlich?
Ja.
Nee. Okay. Was hast du gehört? Rock oder?
Naja, ich komme vom Dachauer Hinterland, da war Heavy Metal eher so angesagt. Okay.
Ja, damit bin ich nie irgendwie zurechtgekommen. Ich meine, Metallica oder sowas habe ich auch mal, die, so aber eher die softeren Sachen, aber so richtig
nicht so Sepultura
Heavy Metal und so. War nie mein Ding, okay. Nee, war mir zu konfus, zu wild.
Verstehe ich.
Ja, und das habe ich dann 5 Jahre gemacht und hätte ich wahrscheinlich auch noch weitergemacht, aber die Musikindustrie, die damals natürlich von diesem Sturm der Digitalisierung ereilt wurde und auch überrollt wurde, hat dann irgendwie keine Bleibe mehr für mich geben können und somit habe ich mich dann umschauen müssen.
Das heißt, Sturm der Musikindustrie, da wurde von CD auf MP3 umgestellt.
Genau, und die Menschen haben halt keine CDs mehr gekauft, genau. Weil sie es halt auch leider umsonst aus dem Internet bekommen haben, was niemanden so wirklich irgendwie was ausgemacht hat, aber der Industrie an sich, das war ein Riesencrash.
Aber auch da wieder hast du schon gemerkt, was externe Marktfaktoren für eine Industrie bedeuten können. Da sind wir heute in der Staffing-Branche auch wieder angekommen. Wirtschaftsrezession merken wir direkt als Staffing-Unternehmen 1:1, was das für uns bedeutet. Gell?
Ja. Und man muss sagen, das ging so schnell und die Menschen dort im Nachhinein wahrscheinlich ein bisschen zu überheblich, zu arrogant, zu selbstsicher und haben das einfach unterschätzt. Und wenn, weiß ich nicht, das Geschäftsvolumen vielleicht im Jahr 99, sagen wir mal, bei einem Index von 100 gewesen ist, dann war es vielleicht im Jahr 2004 noch bei 10, 15. Krass. Also ein totaler Absturz. Hat sich mittlerweile wieder erholt. Und ich meine, die Leute haben immer irgendwie Musik gehört und werden wahrscheinlich immer Musik hören. Aber das war schon ein krasser Umbruch für die Branche. Und für mich dann kein Platz mehr. Ich muss mich umschauen, was Neues machen, was natürlich erstmal ein riesen Crash war für mich im Leben auch. Auch irgendwie Selbstzweifel, weißt du, so Rücken an der Wand. Kohle irgendwie verzockt. Ich habe noch irgendwie Geld, was ich hatte, angelegt, irgendwie vorbörslich sogar Geld von meinem Vater geliehen, weil ich gesagt habe, das ist eine sichere Nummer, alles weg. Also bin quasi dann mit Schulden.
Das war aber kein sehr schwäbisches Verhalten. Nee, das war dann eher in Gold. Da kam der Jugo durch, oder?
Da kam der Jugo, der Zocker durch, ja. alles auf eine Karte. Das ist alles auch so eine Seite von mir.
Okay.
Und das ist da leider schief gegangen. Und dann stand ich da arbeitslos im Grunde genommen, mit Schulden bei meinem Papa, der, weißt du, mit seinen Händen das Geld verdient hat, die Jahrzehnte davor. Und das war schon so ein Tiefpunkt in meinem Leben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Bin ich irgendwie Ende 20, Anfang 30, wollte eigentlich immer ein gutes Leben, wollte auch ein gutes Leben für eine Familie später, die ich aufbauen wollte, gründen wollte. Und in dem Moment sah das nicht so rosig aus. Und ich glaube, auch ein bisschen mit dieser Angst, das Leben wirklich verspielt zu haben, bin ich dann auf die Suche und hab geschaut, was es so am Markt gibt. Und es war nicht so einfach 2003, 2004. Nee,
war keine einfache Zeit.
Ja, da habe ich irgendwie Gespräche geführt, hier und da.
Das auch weiß man heute gar nicht gewesen. Mehr, aber da waren wir in der Rezession. Da hat der Gerhard Schröder seine Agenda verabschiedet, um den Markt wieder zu befeuern. Ne? Und es hat funktioniert. Wir kamen dann, also Deutschland kam aus der Krise dann wieder raus.
Ja, und vor allen Dingen habe ich damals noch irgendwie, weißt du, so eine Bewerbungsmappe erstellt, bin zum Fotografen, habe tolle Anschreiben verfasst und die per Post irgendwie verschickt. Von vielen, vielen Unternehmen nie irgendwas gehört.
Und dann also kam der, krass. Dann hat dich der Rekruter angerufen.
Nee, und dann habe ich irgendwann mal in der FAZ diesen Hörer von Baumann gesehen. Erinnerst du dich noch? Die Anzeigen von Baumann, nee, Unternehmensberater und Baumann Personalberater?
Nee.
Das war deren Markenzeichen. Die hat immer so einen Hörer und die haben auch irgendwie reingeschrieben in ihre Anzeigen, dass wenn man als Bewerber Fragen hat, auch gerne sonntags zwischen, weiß ich nicht, 9 und 14 Uhr mit den Beratern sprechen konnte. Und irgendwas hat mich angezogen an der Thematik. Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, einordnen. Ich kannte den Job des Personalberaters auch nicht. Das war damals auch nicht bekannt. Schon, ja. Und da habe ich da einmal mit so einem Baumann Menschen da telefoniert und das Gespräch war leider nicht gut. Das wird jetzt der Herr Faller, der Geschäftsführer von Baumann, nicht gerne hören. Den kenne ich, schätze ich auch sehr, ein cooler Typ. Aber das war wahrscheinlich der Grund, wieso ich nicht bei Baumann gelandet bin. Ich habe dann aber ein bisschen weiter recherchiert und dann bin ich auf eine FAZ-Anzeige der Firma Michael Page gestoßen. Englische Personalberatung, davor auch nie gehört. Zu der Zeit irgendwie 10 Mitarbeiter in Deutschland.
Hammer.
Und da war eine Anzeige, da habe ich mich beworben. Die haben sich am nächsten Tag gemeldet. Weißt du, in der Zeit, wo du Bewerbungsmappe erstellen, irgendwas per Post versenden, nie irgendwas von irgendwelchen Leuten gehört hast, wenn dann am nächsten Tag direkt ein Anruf kommt, bist du fast schon so ein bisschen misstrauisch.
Ja, aber auch
und die haben mich dann wiederum direkt zum nächsten Tag wieder eingeladen zum Gespräch. Und da dachte ich, ist es jetzt cool, wenn ich direkt zugebe, dass ich morgen Zeit habe? Aber ich hatte Zeit, ich war ja arbeitslos und habe dann so ein bisschen, ja, ich muss mal in meinem Kalender schauen und ja, da hätte ich noch einen Slot frei und bin da hingefahren und habe dann, ich weiß nicht, glaube ich, 8 Gespräche sofort geführt und verrückter Laden, verrückte Leute, aber sympathisch, Englisch, aber von Franzosen geführt in Deutschland. Und ich glaube, 2 Wochen später hatte ich dann einen Vertrag und ich erinnere mich noch sehr gut.
Das hat direkt lang gedauert, 2 Wochen.
Ja, ja, weil der Hauptansprechpartner war irgendwie nicht da, der wollte mich dann auch nochmal sehen. Okay. Und ich erinnere mich aber noch an den Anruf von Olivier Lemaitre, mittlerweile ein Freund von mir, der heute aber nicht mehr für die Page arbeitet. Ja. Der hat mich dann angerufen, auf Deutsch mit seinem französischen Akzent und hat gesagt, Goran, wir möchten dich gerne in unserem Team haben. Und da weiß ich noch, wie ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil ich, weißt du, mit dem Rücken an der Wand endlich wieder eine Perspektive hatte.
Ja, krasse Geschichte, wie das Leben so schreibt. Auf das Thema Stellenanzeige am Sonntagnachmittag anrufen, da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil ich glaube, da kann man heutzutage auch nochmal ein Geschäftskonzept draus machen. Macht ja heute auch keiner mehr. Und dann Michael Page, ja, ich muss es sagen, Sky's the limit, ja, haben wir Hayes Jana über euch immer gesagt, wilder Laden gewesen. 20 Jahre lang hast du sicherlich viel erlebt. Erzähl mal so die High and Downlights von deiner Karriere.
Ach, Highlights gibt's viele, weißt du, so Geschichten, wo du einfach neue Rekorde irgendwie geschlagen hast, mit dem Team immer irgendwelche Erfolge gefeiert, später dann die Promotions der eigenen Leute irgendwie miterlebt, Leute befördern dürfen, Karrieren gesehen, wie sie sich entwickelt haben, gesehen, wie sich Leben verändert haben. Ist ja auch unser Claim, Changing Lives. Und wir haben intern wirklich viele, viele Leben verändert. Wenn ich mir die Leute anschaue, die jetzt um mich herum da arbeiten, seit 10, 15, 20 Jahren dabei sind, da hat sich viel geändert bei denen, ja. Wo die heute Urlaub machen, wie die wohnen, wie die sich entwickelt haben, menschlich. Ach, Party war mal. Wir sind jetzt ein bisschen ruhiger geworden mit der Zeit. Das heißt aber nicht, dass wir gar nicht mehr feiern.
Okay.
Also das sind schon Highlights, an die ich mich natürlich immer gerne erinnere und immer in Verbindung mit coolen Leuten, die irgendwie gemeinsam um einen Strang gezogen haben und damit was bewirkt haben. Mhm. Und es gibt natürlich auch ein Lowlight. Klar, habe ich auch mir mal Gedanken drüber gemacht im Vorfeld und wahrscheinlich mit Abstand so der schwierigste Moment hängt tatsächlich mit der Party zusammen. Da war ich zu meinem 40. Geburtstag auf Ibiza, habe Freunde eingeladen, meine Familie war dabei und habe meinen 40. Geburtstag gefeiert. Das ist jetzt 12 Jahre her. Toller Urlaub, weißt du, Haus an der Klippe, Blick aufs Meer, also wie man sich's wünscht. Und dann kommt dann irgendwie Montagmorgens, also quasi nachdem eine Woche vorbei war, kommt eine E-Mail mit einem Anhang von meinem Marketingdirektor und da war ein Bild aus der Bild-Zeitung. Und zwar ein Bild von unserem Büro, das verwüstet ist.
Die Frankfurt-Story.
Wir haben tatsächlich da eine Abrissparty gefeiert in einem Büro, das wir quasi zurückgegeben haben. Natürlich war geplant, dass wir das Büro in einem guten Zustand zurückgeben. Aber irgendwie war der Vermieter, glaube ich, ein bisschen beleidigt, dass wir irgendwie nicht bei ihm verlängert haben, sondern irgendwie raus aus dem Nordend ins Westend in Frankfurt gezogen sind. Das hat uns irgendwie nicht verziehen, obwohl wir Jahre davor lange gute Mieter waren. Und was der dann gemacht hat, ich glaube, der hat irgendwie einen Kontakt zur lokalen Bild-Zeitung, hat dann eine Redakteurin angerufen und gemeint, guck mal hier, schau mal, wie die feinen Unternehmensberater, das war der Titel der
ich hab's mal nachgeguckt.
Der Meldung, die dann in der Copy der Bild-Zeitung, also quasi in der Hardcopy-Ausgabe zu sehen war und aber auch online. Und dann haben die da Bilder gemacht in der Zeit, wo wir nicht da waren. Und was mir dann auch irgendwie klar geworden ist, wie die Bild-Zeitung so arbeitet. Die haben dann sonntagabends an info@michaelpage.com eine E-Mail geschrieben und quasi uns um eine Stellungnahme gebeten.
Dann gesagt, sie haben keine Stellungnahme gegeben.
Und 3 Stunden später wahrscheinlich in Druck gegangen mit der Geschichte. Also wer antwortet denn auf info@ Sonntagabend 23 Uhr? Also fiese Nummer. Auf jeden Fall waren die Bilder halt brutal.
Da war das war schon 2011, oder?
2012, ja.
12, ja.
Und da waren natürlich schon krasse Bilder, ja, mit, weiß ich nicht, Toiletten, die nicht mehr so schön aussahen, irgendwelchen Küchen.
Rausgerissen.
Küchenblöcken, die rausgerissen waren.
Wie hast du das überlebt überhaupt politisch in der Organisation?
Frage ich mich im Nachhinein auch, wie ich
da
das überlebt
habe. Da hast du eben einen Mäzen gehabt, der dich supportet hat, oder?
Ich war nicht da, habe natürlich aber trotzdem die Verantwortung übernommen. Problem, also den Fehler, den ich gemacht habe, und das ist jetzt vielleicht auch ein Tipp an alle Führungskräfte, wenn ihr vor Ort nicht seid, immer die Verantwortung an eine Person übergeben. Ja. Ich hatte halt mehrere Abteilungsleiter, die alle auch da waren, aber das ist halt so wie beim Fußball, weißt du, ich habe ihn sicher, nimm du ihn und dann hat der Gegner den Ball. Ja. Und am Ende ist das Ding halt irgendwie ausgeartet und diese Bilder gingen halt dann global. Ich weiß noch, ich war dann auf Ibiza und habe dann einen Anruf von unserem CEO, damaligen CEO Steve Ingen bekommen, der irgendwie gerade auf dem Flug von Sao Paulo nach London war und quasi die Anzeige bekommen hat, bevor er ins Flugzeug eingestiegen ist, dann irgendwie viele Stunden im Flugzeug mit dieser Anzeige verbracht hat, um dann, als er in London aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, mich angerufen hat.
Da war er sauer.
Und gefragt hat, Alter, was ist denn los bei euch? Was ist denn hier los? Was habt ihr gemacht? Und ich glaube, das war so der krasseste Anschiss, den ich jemals bekommen habe. Also ich glaube, mein Vater hat in seinem ganzen Leben nie so mit mir gesprochen, wie er eine Stunde lang mit mir gesprochen hat. Ich weiß noch, ich war in so einem Beachclub in Ibiza und bin die ganze Zeit nur die Düne vor und zurück gelaufen und habe immer nur gesagt, yes sir, yes sir, yes sir, ja, no, never again, never again.
Da besser nichts mehr sagen, gell, sonst kommt die Königin.
Es war schon hart an der Grenze und heute würdest du sowas wahrscheinlich in der Funktion nicht mehr überleben. Nee. Heute wärst du auf jeden Fall direkt am nächsten Tag raus. Ja. Ja. Aber gut, ey, die Bilder waren krass, aber was soll ich sagen? Wir hatten, glaube ich, danach, wir hatten nie mehr so viele Initiativbewerbungen für den Job des Personalberaters, wie im Anschluss an diese Meldung.
Das ist
diese Meldung,
auch bizarr, oder?
Was natürlich auch wieder bestätigt, there is no bad press. Ja, ja. Und wir hatten natürlich auch so ein paar Wettbewerber, die sich über uns lustig gemacht haben, das haben wir natürlich auch nicht vergessen. Da kommt auf jeden Fall nochmal der Moment der Rache, liebe Kollegen.
Ach ja, hast du das auf dem Zettel notiert?
Nee, ist Spaß.
Naja,
aber es gab natürlich ein paar, die das schon irgendwie für sich genutzt haben.
Jede Staffing-Firma, glaube ich, hat diese Momente gehabt. Heutzutage glaube ich nicht mehr, aber ich könnte auch von Hayes ein paar Geschichten erzählen, die heute noch legendär sind, aber nicht rühmlich, sondern eher nicht so schön.
Ja, junge Menschen, oftmals Männer, die natürlich dann in kürzester Zeit irgendwie viel Geld verdienen, erfolgreich sind und so ein bisschen die Kontrolle verlieren. Das war so ein bisschen die Zeit damals, ja.
Ja, aber das ist ja, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, so die alten Silberrücken wie wir, verklären wir auch manchmal ein bisschen die Zeit, weil heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass, ich meine, wir waren Vertriebler, ich habe das ja ein paar Podcasts schon erwähnt, um 7 in der Früh rein, 8 Uhr abends raus, dann noch ein Bier getrunken, dann Party gemacht. Ist ja heute alles nicht mehr so, oder?
Ja, nee, ist nicht mehr so.
Vermisst du die Zeit?
Ach, ich schaue jetzt nicht irgendwie traurig zurück. Ich bin froh, dass ich es miterleben durfte und es war einmalig. Aber du zahlst dann schon auch irgendwie einen Preis dafür. Ja? Ja. Das zehrt natürlich schon, ja, dieser Lebensstil. Und von daher...
Wenig Schlaf, viel Alkohol, wenig Sport.
Auf Dauer, keine gute Kombi.
Nicht nachhaltig, gell?
Ja, und ich habe auch schon viele gesehen, die dadurch auch so ein bisschen kaputt gegangen sind. Mhm. Also du musst dann schon irgendwann mal die Kurve kriegen, auf dich achten und dann vielleicht auch irgendwann mal dir selbst sagen, okay, das war eine geile Zeit, aber wenn ich das jetzt in höheren Jahren weitermache, dann wird es kein gutes Ende haben.
Ja, das glaube ich auch. Das ist eine gute Einsicht. Ich glaube, das macht dann am Ende des Tages... erfolgreiche Vertriebler auch aus, dass sie dann irgendwann mal eine Balance hinbekommen, die für alles passt.
Ja.
Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, Balance. Ja, das ist klassische Dreigestirn, Beruf, also Karriere, Familie und Gesundheit. Wie hast du das immer hinbekommen?
Ich habe es nicht immer gut hinbekommen. Am Anfang, ich habe ja erzählt, dass ich da mit diesem Rücken da, mit der Angst im Rücken da irgendwie in den Job gegangen bin. Und auf jeden Fall performen wollte und Karriere performen, weiterkommen, war auf jeden Fall absolute Prio. Gott sei Dank habe ich eine wirklich sensationelle Frau, Tanja, die immer auch irgendwie auf mich geachtet hat, mich immer irgendwie beeinflusst hat, mir immer irgendwie auch irgendwie Signale gegeben hat, Richtungen irgendwie vorgegeben hat, die ich gerne befolgt bin. Und da war unter anderem auch mal ein Geschenk, relativ am Anfang noch meiner Karriere irgendwie einen Yogakurs mal zu besuchen, was für mich, bin mit Fußball groß geworden, habe dann später irgendwie Tennis gespielt, bin ins Gym gegangen. Also Yoga, wirklich so das Letzte, woran ich gedacht habe, kam dann in diesen Kurs mit irgendwie 12 älteren Damen und ich der einzige Mann. Hab's aber irgendwie durchgezogen und da hat auch irgendwas irgendwie funktioniert und bin dankbar für diese Initialzündung, weil dann aus Yoga auch irgendwie Meditation, dadurch auch ein Stück weit irgendwie meinen vielleicht verlorenen Glauben auch irgendwie zurückgewonnen habe.
Meinst du jetzt religiösen Glauben oder?
Ja, ich will jetzt da gar nicht irgendwie in eine Richtung Religion gehen, aber so was machst du hier auf dem, auf dem Planeten, in diesem Leben? Wie geht's weiter? Was passiert danach? Karma, guter Mensch sein, gut raussenden, damit es dann auch irgendwie positiv wieder zurückkommt. Solche Dinge haben mich dann immer mehr interessiert und ich habe dann auch immer mehr eine Bestätigung in so einem Lebensstil gefunden, der ja in der Richtung irgendwie abläuft. Und das kam alles irgendwie so ein bisschen auch durch dieses Yoga-Ding. Mhm. Und dadurch auch besserer Schlaf, ja, mehr Ruhe. Und mehr Gelassenheit dann auch in Momenten, wo man sich früher vielleicht dann irgendwie drüber aufgeregt hat oder dann auch in den Emotionen vielleicht zu sehr nach oben gegangen ist. Mhm. Also dieses Kontrollieren von Emotionen und diese Energie besser zu kanalisieren, das war eigentlich immer dann ein Thema für mich so in den letzten 15 Jahren. Und es hat mir geholfen, diesen Job auch weiterhin mit Spaß ausüben zu können und dabei irgendwie auch gesund zu bleiben.
Das glaube ich. Ist ein interessanter Punkt, weil du Karma sagst. Ich glaube, das war ja auch eine Grundlage von unserem Mittagessen. Ja. Wir haben auch einfach miteinander funktioniert, so vom Zwischenmenschlichen. Und du hast gesehen, dass ich eine Mission habe und eine gute Mission und das hast du unterstützt. Wie ist es als Unternehmensführer von so einem großen Unternehmen, wo man so manchmal wahrscheinlich auch harte Entscheidungen, weil ein Shareholder interessiert sich in der Tendenz eher für die Zahlen und nicht für die Menschen, ja, das dann in die Firma umzusetzen, das muss doch super anspruchsvoll. Ich war nie auf so einer Karrierestufe wie du. Wie viele Mitarbeiter führst du total? Weißt du das?
1200, 1300.
1300, das ist ja eine wahnsinnige Führungsspanne. Und da hängen so viele Menschen und Familien dran und Entscheidungen. Wie gehst du damit um?
Versuche natürlich so menschlich wie nur möglich damit umzugehen und jedem eine Chance zu geben und die Menschen, die mitziehen, die positiv sind, die sich Mühe geben, die einfach zeigen, dass sie dabei sein wollen, die verdienen immer wieder eine Chance. Klar, wenn du irgendwann mal feststellst, dass jemand überhaupt nicht geeignet ist für diesen Job, dann ist es, glaube ich, für beide Parteien besser, das vielleicht dann auch irgendwann mal zu beenden. Aber alle, die positiv mitwirken, die Lust und Laune haben, dieses Unternehmen irgendwie gemeinsam nach vorne zu bringen, ey, die haben Platz bei uns und auch in schwierigen Zeiten. Auch jetzt, weißt du, wo es schwieriger ist und viele auch reinhauen und vielleicht dann zwischenzeitlich ohne Output dastehen. Wenn der Spirit da ist, wenn die Einstellung stimmt, dann gehen wir da gemeinsam durch. Und dann gibt's andere, die vielleicht teilweise auch gut performen, ja, und Kohle reinholen, Placements reinholen, aber die halt dann nicht mitziehen, die nicht positiv sind, die vielleicht sogar toxisch sind, da musst du halt hart sein, da musst du konsequent sein. Und das waren schon immer taffe Entscheidungen. Und gerade am Anfang meiner Karriere ist man schon auch irgendwie beeindruckt natürlich durch die Ergebnisse, weil man natürlich am Ende auch die Ergebnisse bringen muss. Aber das habe ich dann irgendwann mal, glaube ich, ganz gut gelernt und umgesetzt und bin eben seitdem auf jeden Fall treu geblieben. Und im Zweifel, egal wie gut der Biller ist, wie gut der Performer ist, wenn er dem Team nicht gut tut, dann lieber raus.
Passt nicht. Aber jetzt hast du gesagt, dem Menschen eine Chance geben, aber das interessiert den Shareholder ja nicht, oder?
Ja, das musst du dann halt irgendwie abpuffern. Ja, am Ende schaut der Shareholder ja nicht auf jedes einzelne Schicksal. Er guckt auf die große Zahl, die am Ende drunter steht. Aber ich muss sagen, auch mein Chef, unser CEO, das Executive Board, das sind alles Menschen, die seit 20, 25, teilweise 30 Jahren in der Firma sind. Die haben sich auch wirklich super schön und toll weiterentwickelt in der Form, dass es nicht mehr der englische Laden ist, der vor 20 Jahren High on Fire, Kohle, kurzfristig, go for it irgendwie proklamiert hat. Was, glaube ich, grundsätzlich in der Branche bei allen englischen, amerikanischen Unternehmen der Fall war und vielleicht teilweise sogar noch ist. Das sind wir heute nicht. Wir sind wirklich ein nachhaltiger, menschlicher Laden, der auf die Ressource Mensch achtet.
Also Michael Page, ich bin ja Hessianer, ich sag's immer wieder gerne. Habe ich, wenn ich früher mit Leuten mich unterhalten habe, die mir haben immer erzählt, ist es sehr stark KPI getrieben gewesen. Anders als Hayes. Sehr viel auf Sie wie Cent. Und wenn die Umsatzperformance nicht gestimmt hat, musste unbedingt die KPI-Performance stimmen, sonst war Ende Gelände. Hat sich das geändert?
Hat sich das geändert? Ich meine, am Ende ist Outcome wichtig, ja. Und was wir versuchen, ist halt Gespräche zwischen Kundenkandidaten irgendwie zu organisieren. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass in Zeiten wie diesen, wo das Outcome hier und da wahrscheinlich ausbleibt, da schauen wir natürlich auch drauf, was buttern wir rein. Normal. Ja, das ist so ein bisschen wie, habe ich damals bei dem Podcast von Simone Straub auch gesagt. Ich meine, wir sind ein großes Schiff draußen auf dem Ozean. Du siehst kein Land, du musst irgendwie navigieren, du musst irgendwie weiterkommen, musst dich orientieren. Und es wäre ja fahrlässig, da die Instrumente irgendwie links liegen zu lassen und einfach nach Bauchgefühl irgendwie weiter zu segeln. Du brauchst Zahlen, um so ein großes Schiff weiter auf Kurs zu halten. Und deshalb sind auch Input-KPIs, nichts Teuflisches. Ja, du musst halt gucken, wie du es transportierst, wie du kommunizierst, wie du mit den Leuten umgehst. Klar, wenn du die montags den Leuten um die Ohren wirfst und dich dann umdrehst und die kalte Schulter zeigst, dann wird da wahrscheinlich kein gutes Gefühl zurückbleiben. Aber wenn du mit den Leuten dich zusammensetzt, supportest, hilfst und die Instrumente positiv nutzt, dann kann da schon was Gutes draus werden.
Ja, also ich bin auch grundsätzlich KPI-Fan. Es geht meines Erachtens nach, was immer vernachlässigt wird, um die Ratios in den KPIs. Da spricht die Simone Straub auch wieder. Ja, es geht nicht darum, 150 Qualitätskontakte zu machen, wie die Hessianer sagen würden, sondern darum, was kommt bei den 150 Qualitätskontakten raus und wie viel Placements machst du daraus und wie viel musst du machen, um auf deine Placementzahl zu kommen, die ihr vereinbart habt. Das ist ja eine Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Vereinbarung. Ich möchte 2 Placements im Monat machen und dann, wenn der Markt sich dreht und härter wird, dann muss man mehr telefonieren. Das ist eine ganz einfache 1:1 Mittelbeziehung und da gibt's nicht viel dran rumzureden. Und wenn man dann 15 Calls braucht, um Placement zu machen, anstatt 5, vielleicht wie es vor 2 Jahren war, dann muss ich halt der Input verdreifachen.
Ja. Ja? Nee, ich bin froh, dass du das sagst und freue mich, wenn viele Leute von Page jetzt diesen Podcast hören. Hört dem André zu. Hört dem mal zu.
Es ist ganz logisch, ja. Es ist natürlich die KPIs, die von einem Junior-Mitarbeiter, da ging es mir nicht anders, ja. Ich hatte eine Führungskraft, Namen sage ich jetzt nicht, die hat das Hays-KPI-Dreshing verinnerlicht gehabt. Da ging es nur darum, 150 Qualitätskontakte, ohne Sinn und ohne Verstand. Ich erzähle es immer, ich habe 9 Abschlüsse in der Probezeit mit 4 Neukunden gemacht, Rahmenverträge verhandeln. Es war unheimlich anspruchsvoll. Ich habe 7 Tage die Woche, 14 Stunden am Tag gearbeitet und musste mir dann im Monat 5 anhören, warum ich nur 128 und nicht 150. Das ist halt komplett sinnbefreit. Und das ist, glaube ich, was viele Leute so KPI-Dreshing, wenn du ein Junior-Consultant bist oder anfängst, dann verstehst du das halt noch nicht, warum die Führungskraft das macht. Da fehlt noch der Reifegrad. Aber dann hat halt die Führungskraft, muss ja auch ein bisschen sensibler sein und sagen und sich mal hinsetzen und das erklären. Ja, das ist bei mir nicht so gut gewesen. Aber grundsätzlich, haut rein, hört auf den Koran.
Aber diese Führungskraft ist nicht heute CEO von Hays, oder?
Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Also sie hat sich natürlich auch verändert. Und aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt so viel mehr dazu sagen soll. Gute Fragetechnik, Goran, hast mich erwischt. Ja, ist eine andere Geschichte. Sag mal, Goran, was ist denn dein Superskill? Was kannst du besser als viele anderen in dieser Branche?
Das ist natürlich für mich schwer zu beurteilen, ob ich das jetzt irgendwie anders besser kann als andere. Also was mir nachgesagt wird, ich brauche jetzt nicht so viel Zeit, um mit einem Menschen irgendwie zusammen in einem Raum zu sitzen, um dann anschließend zu sagen, okay, der wird erfolgreich in unserer Branche oder nicht. Also ich habe viele tausend Gespräche geführt in meiner Karriere, viele, viele Jahre, die letzten Gespräche auch mit den Bewerbern. Mit den Bewerbern, nenn es Magie, nenn es Bauchgefühl.
Ja, Magie direkt.
Also da bilde ich mir schon ein, dass ich da gut bin.
Und ja. Wär ich ein guter Vertriebler?
Also ohne Zweifel.
Fischchen für ein Kompliment. Ich glaube, das müssen wir streichen. Okay, also du hast dieses eine Menschenkenntnis-Gen.
Ja, wenn du mich so fragst, dann ist das mein super Skill.
Spannend. Und auf was guckst du da?
Ach, das ist nicht so, dass ich da auf irgendwas gucke, sondern das klingt jetzt auch ein bisschen strange und vielleicht erklärt mich der ein oder andere jetzt für verrückt. Aber ich fühle das dann. Also ich sehe die Person vor mir und dann entsteht ein Gefühl, was mir die Sicherheit gibt, passt nicht. Und ich meine, ich habe ja viele, viele Picks gemacht in den Jahren. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, die am Ende irgendwie nicht funktioniert haben. Aber ich bin da, glaube ich, mit einer relativ guten Trefferquote ausgestattet.
Ich glaube, das ist ein schöner Lied für einen Folgepodcast mit Philipp Leipold, der sehr viel mit Eignungsdiagnostik sich auseinandersetzt. Und dann können wir mal die zwei Welten zusammenbringen. Mars und Erde, Eignungsdiagnostik versus Magic. Aber spannendes Thema. Und bei Michael Page wart ihr auch immer, zumindest am Anfang, sehr stark nach innen gewandt, oder?
Sehr nach innen.
Sehr nach innen. Ja. Und wann hat sich das geändert und wie siehst du das Netzwerken an sich, das Thema für dich und deine Firma relevant?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, hat sich das eigentlich durch den Kontakt zu dir geändert.
Echt? So gleich?
Hm. Also davor war nicht viel. Ja, wir waren wirklich so eine Wagenburg und der Rest hat uns nicht interessiert und wir haben unser Ding gemacht und sind nach vorne gegangen und sind dann auch sehr erfolgreich und gut gewachsen. Ich meine, 10 Leute damals, als ich angefangen habe, wir waren jetzt zuletzt im Peak über 700. Und
in Deutschland,
ja. Von daher hat uns das jetzt nicht so sehr interessiert. Aber ich bin gerne Netzwerker. Ich habe durch dich gute Leute kennengelernt, dann auch durch die EBSCO im Repcom wirklich nette Kollegen aus der Branche kennenlernen dürfen. Und pusht es jetzt auch so ein bisschen bei uns, ja, so dass wir da weiterhin die präsent sind. Ich kann natürlich nicht alle Termine wahrnehmen, aber auch Kollegen von mir unterwegs sind und auch so ein bisschen die Flagge.
Ja, ein paar habe ich schon gesehen und kennenlernen dürfen. Ja, Gruß geht raus an die Katharina.
Sehr schön, sehr schön. Freut sich.
Dann sind wir ja schon direkt, eigentlich sind wir schon voll bei Michael Page eingetaucht, weil wir wollen natürlich nochmal über Michael Page reden. Mhm. Ich muss die Frage stellen, auch wenn sie komplett banal ist, Michael Page ist ein Fantasienamen, gell?
Nee, gibt es tatsächlich die Person.
Gab es einen Herrn Page und einen Herrn Michael?
War Michael Page.
Also es war ein
Michael Page, der 1976 die Firma gegründet hat, mit einem Partner, Bill McGregor, in London. Die haben sich kennengelernt im Wartesaal einer anderen Personalberatung. Beide irgendwie aus der Finanzbranche stammt und haben dann für sich festgestellt, ich glaube, das können wir besser. Und so ist die Firma entstanden, 1976. Also wir feiern übernächstes Jahr dann 50-Jähriges.
Wow.
Und hat heute aber mit der Firma nichts mehr zu tun. Ich habe irgendwann mal gehört, er würde Schafe züchten in Australien. Also hat gut Geld verdient, dann mit dem an die Börse gehen auch nochmal gut eingecashed.
Und ist seitdem komplett raus.
Ja, okay. Ja. Aber der Name ist geblieben.
Und Page war ja immer für mich zumindest ein starkes Perm-Unternehmen. Ihr habt es geschafft, Arbeitnehmerüberlassung und freiberufliche Projektvermittlung in euer Portfolio aufzunehmen.
Also weltweit nach wie vor Perm sehr stark, ich schätze mal so 75-25 Perm, Non-Perm. In Frankreich haben wir ein gutes Arbeitnehmerüberlassungsgeschäft oder Temp-Geschäft. In Belgien sind wir ganz gut, in Holland, in Deutschland mittlerweile auch. In Deutschland sind die Umsätze mittlerweile 50-50. Damit gehören wir zu eine Seltenheit innerhalb der
Page-Group. Das sehen die Shareholder gerne.
Das sehen die gerne, ja. Contracting, Non-Perm, Temp, Non-Perm und auf der anderen Seite Perm. Wir sind nach wie vor global die Nummer 1 in Perm. Ich denke, in Deutschland sind wir auch Perm die Nummer 1.
Ja.
Contracting haben wir gut aufgeholt. Natürlich gibt es den riesen Haze, natürlich gibt es S3, natürlich gibt es andere Player, die da sehr, sehr erfolgreich sind. Aber wir versuchen da irgendwie dran zu bleiben, unsere Marktanteile zu gewinnen, und das haben wir jetzt in den letzten Jahren auch ganz gut hinbekommen. Also
die anderen,
Contracting ist das am stärksten wachsende Geschäft.
Die anderen 50%, wie verteilen sie sich auf Temp und Contract? Also wenn ihr in Deutschland 50% Perm macht, dann
35, 15.
Und 15 ist Temp?
Ja.
Okay. Passt das Temp zum Perm?
Ist eine gute Ergänzung.
Ja.
Ist aber nicht ganz ohne.
Ist nicht ganz ohne, gell?
Das verstehen auch unsere Shareholder nicht, dass so in Deutschland, wenn jemand krank ist, wir müssen es zahlen. Wenn Urlaub ist, wir müssen es zahlen. Das ist tatsächlich in Frankreich, in Holland, in Belgien nicht so. Ja, und das macht es natürlich schwierig hier in Deutschland. Aber okay, es ist trotzdem eine gute Ergänzung. Wir haben da unsere Balance gefunden und wollen es auch weiter betreiben.
Und ihr habt es ja brandtechnisch mit Page Personal auch eigenständig, also es gibt eigenständige Vertrieb, Führung und so.
Genau. Auch für Freiberuflichkeit. Mehrere Marken innerhalb der Dachmarke Page Group. Michael Page macht Perm-Geschäft zwischen 60 und 150.000 Euro.
Ja.
Jahresgehalt. Contracting macht eben Freelance, IT, Finance, auch das ein oder andere innerhalb von Finance, was eben nicht IT ist. Und dann haben wir Page Personnel mit Perm bis 60.000, 70.000 Euro Jahreseinkommen und dann eben das Temp-Geschäft. Dann haben wir noch oben Page Executive, auch sehr stark wachsend, global jetzt auf eine eigene Säule gestellt. Da haben wir über 20 Leute in Deutschland, die sich mit Positionen 150 aufwärts beschäftigen. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Meist sehr erfahrene Michael Page Berater, Beraterinnen, die dann nach 10, 12 Jahren quasi sagen, okay, jetzt trauen wir uns an die ganz oben.
Habe ich das Standing? CV-Push ist vorbei, jetzt mache ich mal.
Ja. Wobei intelligenter CV-Push auf der Ebene auch funktionieren kann. Das ärgert natürlich die anderen großen Player in dem Bereich. Ich habe nie verstanden, warum die da so zurückhaltend sind, weil ich meine, ich als Kunde, ich freue mich doch über einen interessanten, guten Kandidat, der möglicherweise zu mir passt. Ich meine, auch da wieder, der Ton macht die Musik, wie stellst du es vor, wie machst du es? Aber wir nennen es so ein bisschen den Fresh Approach of Executive Search, und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut in Deutschland mit unserer Kollegin Caro Gellrich von Brakel an der Spitze, die da echt einen tollen Job macht, selbst sehr operativ ist und das Team from the front führt, wie man so schön sagt.
Ich bin immer sehr leidenschaftlich, was das angeht, weil ich 3 Jahren Verbandsvorsitz habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, dass ich sage jetzt mal ein bisschen kritisch, ein bisschen eine deutsche Arroganz, was Personalberatung angeht. Ja, wir wollen Qualität, wir wollen das. Im Endeffekt sorry for my language, but am Ende des Tages geht es darum, was der Kunde mag. Ja, was der Kunde im Moment einkaufen will, nicht was du dir auf deine Fahne schreibst, wie dein Recruitment-Prozess aussieht. Das ist doch Bullshit. Ja. Der Kunde, der Linienmanager in manchen Situationen will nur ein CV haben, um sein Problem zu lösen. Der möchte keine Longlist, der möchte keine Shortlist, der möchte kein Engagement mit dem Personalberater haben, langfristige Kundenbeziehung. Wenn er das haben will, ist es ja gut. Da gibt es ja auch die entsprechenden Geschäftsbereiche dafür, die auch alle ihr Daseinsberechtigung haben. Aber manchmal ist es halt einfach nur der CV. Und da ist jemand, der, ich habe ja auch jemand von euch eingestellt, der Kollege in Berlin hat super Job gemacht. Ich brauchte in dem Moment, also ich erkläre die Story, ich hatte eine Mitarbeiterin eingestellt, die ist schwanger geworden und hat mir fairerweise gesagt, ich bin schwanger, ich melde mich in 2 Jahren nochmal, bitte stell mich nicht ein. Wir wollten starten, wir hatten alles vorbereitet. Ich habe mit dir gesprochen, du hast mir deinen Kollegen da in Berlin vorgestellt. Weißt du noch den Namen? Er hat es fairerweise
verdient. Kemal.
Genau, Kemal. Er hat es fairerweise verdient, erwähnt zu werden. Gruß geht raus. Und er hat mir ein CV geschickt. Ja, und das war die Sophie und wir haben sie eingestellt und wir waren super glücklich.
Seitdem hier, ne?
Ja, was hätte ich da jetzt irgendwie im Personalberatungsprozess mit Longlist und Shortlist? Also denk kundenorientiert, will ich damit sagen.
Ja,
nicht euer Geschäftskonzept den Kunden aufstülpen. Ich finde, Contingent Permanent hat in Deutschland immer noch seine Daseinsberechtigung. Und wenn man mal sieht, wie viele Engländer in Deutschland noch Contingent Permanent Business machen, ja, ist eine ganz klare Aussage, dass das Geschäftskonzept funktioniert. Und das macht er natürlich auch sehr stark.
Ja.
Mit 35% bei Michael Page.
Ja, so ist es.
Ja, ich weiß so es. Man muss es ja mal gesagt haben. Ja.
Aber ich hab gestern mit einem Kollegen in Japan telefoniert. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, wenn du mich nach der Zukunft der Branche fragst.
Ja, kommt gleich.
Da ist 35% ein Schnäppchen.
Ja, total. Mhm. Wir haben ja auch mit meiner Firma, haben wir auch in Japan Business gemacht, hatte auch mal die Ehre, Sumitomo zu besuchen. Kulturell eine tolle Erfahrung, Geschäftsmeeting in Japan zu machen mit ich sag jetzt Geisha, aber war keine Geisha, aber mit so einer angezogenen Frau, die auf den Knien dir den Tee serviert, also komplett bizarr. Mhm. Und auch die Hierarchiestruktur, mit wem du wie sprechen darfst, also eine tolle Erfahrung. Und Japan ist ein sehr interessanter Markt und sehr lukrativ. Der zweitgrößte Staffing-Markt auf der Welt, wissen viele Leute nicht, ist aber so.
Und 35% der Bevölkerung ist über 55 Jahre alt.
Krass.
Und nur 3% der Arbeitsbevölkerung kommt aus dem Ausland.
Ja, genau. Ja, das war auch so. Und reiner Festanstellungsmarkt, weil Freiberuflichkeit ist in den Ehrenkodex eines Japaners. Da bist du quasi Outlaw, da bist du Yakuza, wenn du Freiberufler bist.
Und die Kandidaten bewerben sich auch nicht. Die Kandidaten listen sich bei irgendwelchen Firmen, die quasi dann diese Datenbanken vorhalten. Kassieren dafür Geld, also die Datenbanken kassieren dafür Geld und die Personalberater, die sich dann über diese Datenbanken an die Kandidaten ranmachen, müssen dann bis zu einem Viertel ihrer Fee wiederum an diese Datenbank bezahlen, die quasi doppelt kassiert, vom Kandidat und von der Staffing-Firma. Also ein krasser Markt, das, was ich da jetzt erfahren habe von dem Kollegen, das ist ein Kollege, der hier zuletzt Belgien geführt hat und jetzt seit einem Jahr in Japan ist, um den Kollegen vor Ort so ein bisschen zu helfen, das Land irgendwie aufs nächste Level zu bringen.
Sehr, aber lass mich raten, eure Geschäftsführer ist Japaner.
Bitte?
Euer Geschäftsführer in Japan ist ein Japaner.
Nee, ist ein Franzose.
Ist ein Franzose?
Ist ein Franzose.
Ich dachte, wenn du ein Japan-Business brauchst, musst du einen japanischen Geschäftsführer.
Aber es gibt da natürlich einen Markt, wo wir internationale Kunden bedienen und Kandidaten, und die zweisprachig sind, die wir besetzen. Und da sind wir stark, lokaler Markt, schwierig.
Ja, okay. Also genau, das war meine Erfahrung auch. Wir hatten 2 Teams, die internationalen Firmen und dann den Nationals.
Der eine heißt tatsächlich Geisha-Markt, der andere heißt Nikkei-Markt.
Okay.
Also sehr spannend.
Spannend. Jetzt sind wir schon voll bei Page drin und ihr seid ja vom Wachstum von einem Erfolg zum anderen gerannt in den Jahren. Super Performance. Was habt ihr richtiger als die anderen gemacht?
Ich glaube, wir bauen auf langjährige Mitarbeiter. Ja, wenn ich mich jetzt mal umschaue bei uns, wir haben ja die verschiedenen Marken, Page Personnel, Michael Page, Page Contracting, Page Executive unter der Dachmarke Page Group und jeweils Boards innerhalb dieser Marken. Das heißt, wenn du die alle zusammenrechnest, dann sind es irgendwie 28 Kolleginnen und Kollegen. Und wenn du wiederum die Zugehörigkeit dieser Menschen bei Page irgendwie kumulierst, kommst du auf knapp 400 Jahre.
Oh wow. Ja, das ist ein guter Schnitt.
Und das ist natürlich ein Fundament, was ja stabil ist wie nichts anderes. Da ist viel Wissen, viel Erfahrung, alle operativ stark, alle mit viel, viel Erfahrung ausgestattet, was natürlich gerade jetzt auch in der Phase wie dieser jetzt hilft, um den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht während Corona, nach Corona eingestiegen sind, einfach einen komplett anderen Markt kennengelernt haben, auch irgendwie zu helfen, ja, und auch diesen Change hinzubekommen, weil das Arbeiten heute hat nichts mit dem zu tun, was man 22 irgendwie erfahren hat. Mhm. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, dass wir während Corona auch sehr mutig waren, viele, viele Menschen auch vom Wettbewerb irgendwie zu uns geholt haben.
Ja, da habt ihr groß eingestellt, gell?
Das hat auch gut funktioniert, weil klar, wir glauben an Meritokratie, wir glauben an organisches Wachsen, aber.
Was glaubt ihr?
An Meritokratie.
Ah, okay.
Ja, also egal wer du bist, wie du aussiehst, welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche Religion, welchen Glauben, welche sexuelle Neigung, wenn du positiv mitwirkst, mithilfst, diese Firma besser zu machen und natürlich beiträgst, dann wirst du belohnt und steigst auf. Und das hat sich sehr, sehr bewiesen. Das heißt, organisch wachsen von innen heraus, aber dann in der Phase auch gute Leute mit einzukaufen, die vor allen Dingen im Contracting-Bereich oder im Non-Perm-Bereich Erfahrungen bei großen Playern gemacht haben. Das hat uns auf jeden Fall weitergebracht.
Also aus meiner externen Perspektive ist, wenn ich das so sehe, macht ihr das definitiv besser als der Branchendurchschnitt. Also Thema ID&I als Überbegriff und dann wirklich unterschiedlichen Leuten, allen Leuten die Chance zu bieten, solange die Leistungsmotivation stimmt. Ja. Und das ist, ich glaube, viele beschweren sich heutzutage über eigentlich nicht die Generation, sondern die Leistungsmotivierung. Ja? Und junge Leute, so wie du damals oder ich damals, die noch was erreichen wollte, die gibt's heute nach wie vor. Das natürlich. Hat sich ja nicht mit der Generation nicht verändert. Natürlich. Du musst dann aber, wenn du halt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, aber wenn du keine Ausländer einstellen willst mit Migrationshintergrund, dann hast du halt wirklich ein Problem, weil das sind noch die viele, die noch was reißen wollen. Die haben nicht irgendwie 3-4 Häuser im schwäbischen Ländle vererbt bekommen und sagen, ja, mal schauen, wenn es nicht passt, dann bin ich morgen wieder weg. Ja? Sondern die müssen noch, die wollen noch. Und das sind doch genau die Vertriebler, die wir brauchen.
Ja, ja.
Die dann noch ein bisschen ausbilden, dann ist doch alles perfekt.
Ist jetzt auch keine Überraschung. Ich meine, selbst, klar, in Deutschland geboren, deutscher Pass, aber man hört es ja am Namen, Goran Baric, Ex-Jugoslawien, wie du vorhin auch schon erzählt hast, an der Spitze. Wir haben, glaube ich, 40 Nationen bei uns, bei Page, in Deutschland.
Super.
Ja? Also von daher sehr, sehr bunt, sehr, sehr wild. Von Afghanistan, Pakistan über irgendwie Türkei, Marokko, Tunesien, Ex-Jugoslawien, Italien, Portugal, Griechenland.
Alles dabei.
Alles vertreten. Ja.
Ja, macht auf jeden Fall einen guten Job. Macht so weiter, Goran. Du hast schon unsere Branche angesprochen und ich bin ja angetreten, unsere Branche zur Traumberuf, weil du bist reingerutscht, ich bin reingerutscht, 98% der Hörerinnen sind reingerutscht. Ich möchte, dass in der Zukunft irgendjemand sagt, ich möchte Staffer werden. Wie schaffen wir das?
Ich glaube, wir sind schon da.
Ja?
Ja.
Haben wir schon
also,
geschafft?
Wenn ich mich umschaue,
kann ich meinen Verbandsvorsitz an den Nagel hängen?
Das weiß ich nicht, das musst du entscheiden. Aber wenn ich mich jetzt umschaue, ich war gestern im Büro in Frankfurt,
ja. Ja,
und laufe da durch, ähnlich wie hier, auch Open Space, die Leute sitzen zusammen, junge Leute lernen von den Erfahrenen, sind am Telefon, da ist Action, da ist Agilität, Dynamik, aber da ist auch eine Tischtennisplatte, wo man sich dann auch mal zurückziehen kann, eine Runde spielt, man lacht gemeinsam. Und ich glaube, als junger Mensch, was willst du denn mehr? Du kommst rein, ich glaube, das ist allgemein so in der Branche, die Erfahrenen wollen dir helfen, freuen sich, wenn du erfolgreich bist. Du kommst schnell rein, du lernst schnell, die Lernkurve ist unheimlich steil, du hast die Möglichkeit, mit Entscheidern zu sprechen, du sprichst über eine Thematik, die wichtig ist. Wenn du dem Kunden hilfst, hat er ein Problem weniger.
Ja.
Du platzierst einen Kandidaten, der durch dich ein besseres Leben hat.
Wir verändern Lebensmittel.
Hey, what do you want more?
Ja.
Du kannst gutes Geld verdienen. Also ich glaube, es ist eine Traumbranche. Ich glaube, wir müssen da selber so ein bisschen selbstbewusster sein, mhm, und das auch ein Stück weit mehr nach draußen geben, ja, und auch vorleben. Und uns da nicht irgendwie selbst kasteien aus irgendwelchen Gründen heraus und irgendwie Komplexe haben.
Ja.
Ich meine, es ist eine Traumbranche, es ist ein, ja, Traumjob.
Na gut, dann müssen wir nur noch ein bisschen an der Kommunikation arbeiten und dann haben wir es geschafft.
Ja.
Dafür sind wir auch dabei.
Möglicherweise, ja.
Und jetzt hattest du die Zukunft unserer Branche angesprochen. Was siehst du da auf uns zukommen?
Also das Beispiel Japan hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und wenn du hörst, dass 35% der arbeitenden Bevölkerung über 55 ist und irgendwie da auch kein Nachwuchs kommt.
Und keine Freiberufler.
Keine, ja, Kraft von draußen irgendwie reinkommt, dann hat dieses Land echt ein Problem. Wahrscheinlich, ja, lösen die das über irgendwelche Roboter in der Zukunft. Aber was mir der Kollege Thibaut aus Japan berichtet, ist unsere Branche.
Ist das Thibaut Lefebvre?
Nee, Thibaut Adès.
Adès.
Dass die Branche unheimlich angesehen ist. Warum? Weil viele Unternehmen hängen von dieser Branche ab.
Die lösen
wenn du
das
keinen neuen Mitarbeiter bekommst, eine neue Mitarbeiterin, dann kannst du demnächst dein Unternehmen auflösen. Super. Dann hast du keine Existenz mehr in der Zukunft. Und ich fürchte, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich für uns, für unsere Branche, dass das genauso in Deutschland auch kommen wird.
Ja. Ja.
Vielleicht nicht ganz so in dem extremen Maß wie Japan. Wir sind keine Insel, wir sind kulturell in Europa natürlich ein bisschen angebundener. Aber ich glaube, da stehen noch ein paar goldene Jahre vor uns.
Also Fachkräftemangel wird unsere Branche nochmal richtig befeuern.
Im Moment kurzer Dip. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Luftholen gerade.
Ja.
Wo vielleicht der eine oder andere auch jetzt gerade vielleicht auch zweifelt oder Angst bekommt. Aber ich glaube, nach dem Regen jetzt kommt eine richtig schöne Sonnenscheinphase auf uns zu.
Glaube ich auch. Bin ich davon überzeugt. Und strategische, langfristige Trends, die du in unserer Branche siehst, Automatisierung, KI, werden wir irgendwann alle Softwareunternehmen werden? Oder?
Spricht jeder drüber. Ich sehe schon unseren Beruf insofern noch schöner werden, weil diese ganze
Admin-Tätigkeit,
ich meine, welcher Vertriebler hat Lust auf Admin? Ja? Niemand. Und ich glaube, wenn das noch weiter automatisiert wird, diese Entlastung stattfindet, wir uns wirklich schöner. auf das Matchen, auf die Gespräche, auf das Connecten irgendwie konzentrieren können, dann ist es ja ein richtiger Tip-Top-Traumjob.
Ja. Goran, ich könnte mit dir, glaube ich, Stunden sprechen. Aber du hast nicht so viel Zeit und unsere Zuhörerin, weiß ich nicht, unsere Zielsetzung des Podcasts ist, dass es auf dem Arbeitsweg gehört ist. Der Arbeitsweg wird dann wahrscheinlich sehr lang. Noch eine letzte Frage, bevor wir in die Schnellfragerunde übergehen. Was war denn dein schönster Absco-Moment?
Ich glaube tatsächlich diese erste Verleihung, die wir da noch im kleinen Rahmen hatten.
Ja.
Ja, weil ich da gespürt habe, wow, da entsteht gerade was. Mhm. Das ist was in der Zukunft größer sein wird. Und ist ja dann auch so gekommen. Ne?
Total.
Ich glaube, du hast da wirklich einen tollen Job gemacht, der Branche in Deutschland irgendwo eine Identifikation gegeben, ein Gefühl gegeben, dass wir auch irgendwo Wege finden können, gemeinsam an Dingen zu arbeiten und nicht wie in der Vergangenheit immer nur gegeneinander. Ich glaube, dass wenn wir uns da gegenseitig noch mehr supporten und an gewissen Dingen gemeinsam arbeiten, sei das Lobbyarbeit etc., ja, dann kann das noch richtig schön werden. Und das war ein schöner Moment, das in dem Moment zu spüren damals.
Da hast du die Magic gespürt?
Da habe ich die Magic gespürt.
Okay, schön. Danke für das tolle Feedback. Ja. Dann gehen wir jetzt in die Schnellfragerunde.
Go for it.
Nur die vorgegebenen Antworten, eine davon auswählen und geben oder Ja und Nein beantworten. Mhm. Keinen sonstigen Text.
Ja.
Ready, steady, go?
Yes.
Work, life oder work life?
Work life.
Was ist der beste Ratschlag, den du jemals in deiner Karriere erhalten hast?
If there is a doubt, there is no doubt.
Kannst du das erklären?
Bei der Auswahl von neuen Mitarbeitern.
Ja.
Wenn da ein Zweifel, auch nur ein geringster Zweifel nicht im Gespräch machen. Ist, dann gibt es keinen Zweifel, nämlich nicht machen.
Welche Vertragsart schlägt in deinem Herz? Perm, Contract oder Temp?
Ich habe mit Perm angefangen, aber ich bin heute Vater von 3 Kindern, 4 Kindern, quasi geschäftlich gesehen. Also von daher kann ich da.
Du bist im echten Leben Vater von 3 Kindern
und
im Geschäftsleben Vater von 3 Kindern.
Vater von 4 Kindern.
Und du liebst sie alle.
Ich liebe sie alle. Da kannst du nicht unterscheiden.
Es gibt keine Preference.
Mit Perm angefangen, natürlich ist da irgendwo historisch gesehen irgendwo eine Liebe, die groß ist, aber ich habe die anderen auch sehr lieb gewonnen.
Sehr schön. Warst du jemals Top-Biller?
Ich war gut dabei, aber nicht ganz oben an der Spitze. Ich war ein guter, überdurchschnittlicher Biller.
Wie viel hast du gebillt? 700.000 oder?
Ich hab über 1 Million gemacht.
Ach ja?
in der Zeit.
In einem Jahr?
Nee, nicht im Jahr. In der Phase, wo ich gebillt habe, bin im Millionaires Club. Aber ich glaube, so mein bestes Jahr waren so 400, 450.
Okay.
Aber halt in Perm, Jahr 2004, 2005, da waren 400, 500, waren schon viel Geld.
Okay.
Ich glaube, ich hab mal zusammengezählt, in den ersten 10 Jahren, oder wie lange waren das? Bis ich MD geworden bin, das war relativ früh schon, 2009 bin ich MD geworden. Bis ich MD geworden bin, habe ich im Schnitt jeden Monat über 30.000 Euro gebildet. Und dann irgendwann mal mit der Führungsaufgabe größere Teams, weniger operativ gearbeitet.
Alles klar. Bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert, Goran?
Beides.
Hunter oder Farmer?
Farmer.
Alleine gewinnen oder im Team gewinnen?
Immer im Team.
Ich muss die Frage mal streichen, da tut immer jeder alles, immer das gleiche antworten. Und darf sich der Zuhörer, die Zuhörerin unter dem Stichwort Podcast mit dir vernetzen?
Natürlich, immer gerne.
Remote oder im Office?
Lieber im Office.
Was steht an erste Stelle bei eurer Firma? Qualität, Zeit oder Kosten?
Qualität.
Das sagt auch jeder. Wie siehst du eure Kultur? Modern, zeitgemäß oder altmodisch?
Modern.
Ja, okay. Und seid ihr zurückhaltend oder eher progressiv?
Progressiv.
Und das Wachstum eurer Firma ist Buy oder Build?
Build. Schon immer.
Buy habt ihr noch nie gemacht.
Noch nie gemacht. Nee.
Was ist dein Lieblingsrecruitment-Spruch?
If there is a doubt, there is no doubt.
Okay. Was ist das größte Missverständnis über die Staffing-Branche?
Das größte Missverständnis über die Staffing-Branche, das ist eine gute Frage. Was gibt es da für ein Missverständnis? Ich glaube, die ganzen Missverständnisse sind wahrscheinlich am Ende wahr.
Ja? Ja. ZB?
Ja, dass wir ein wilder Haufen sind, dass wir Vertriebler sind, dass wir schon auch irgendwie Kohle verdienen wollen und hoffentlich am Ende doch irgendwie die Qualität eine Rolle spielt. Aber ich glaube, viele draußen sehen es nicht, weil klar, wenn sich 100.000 Menschen bewerben, du halt nur 10.000 anrufst und am Ende nur irgendwie 1.000 Plays, dann gibt's halt 99.000, die enttäuscht sind und die werden alle sagen, Qualität war scheiße.
Ja, spannende Aussage. Ist unsere Branche ein Baby, ein Kleinkind, Jugendlich oder im Erwachsenenalter oder schon Rentner?
Also Rentner auf keinen Fall. Hier und da wahrscheinlich noch Baby und irgendwie jung. Teilweise aber auch schon irgendwie ganz gut unterwegs und junge Erwachsene. Also so eine Mischung.
Und untereinander sind wir kompetitiv, kollegial oder cutthroat?
Also viele Jahre hätte ich auf keinen Fall kollegial irgendwie geantwortet. Hat sich inzwischen meine Sicht irgendwie gebessert und würde ich heute schon so sehen. Ja, also gerade durch Absco, die Leute, die ich kennengelernt habe. Klar, am Ende will jeder gewinnen, jeder will seine Marktanteile gewinnen, ja. Aber es ist schon eine Branche, die immer mehr zusammenwächst und sich auch irgendwie supportet.
Schön. Dann sind wir fertig mit der Schnellfragerunde, lieber Goran. Dann hast du jetzt nochmal eine Möglichkeit, einen Punkt an die Audience zu adressieren, der dir besonders wichtig ist.
Ja, an die ganzen jungen Leute da draußen, ja, die frisch in die Branche gekommen sind, die vielleicht während Corona, nach Corona goldene Zeiten erlebt haben und jetzt so ein bisschen strugglen. Ich würde das Ding nicht so schnell hinwerfen. Ja, ist eine schwierige Phase, aber ich kann euch sagen, wenn ich zurückschaue, das beste Jahr für mich war 2009, als wir irgendwo angerufen haben und die Kunden, Stakeholder uns bemitleidet haben für unseren Job. Und das durchzustehen, dran zu bleiben, immer wieder aufzustehen und am Ende dann diese Phase mitzuerleben, als das Ding wieder nach oben gegangen ist und nach dem Regen der Sonnenschein kam, das war so eine tolle Erfahrung und hat mich so gestärkt, hat mich so geprägt. Wenn ich diese Phase nicht überlebt hätte, nicht aufgestanden wäre, immer wieder, dann wäre ich heute ein anderer Mensch. Und von daher, nutzt die Chance, die sich euch gerade bietet. Ich weiß, das ist hart, das ist fies, teilweise auch irgendwie so, dass man, weiß ich nicht, nachts wahrscheinlich aufwacht, sich morgens irgendwie dann irgendwie Sorgen macht, nicht weiß, ob man da noch irgendwie richtig ist. Aber das Ding wird auf jeden Fall wieder kommen. Und wenn ihr da dabei seid, dann habt ihr viel, viel gewonnen. Wenn ihr das jetzt wegwerft, dann werdet ihr das verpassen. Also von daher, keep going.
Das sind schöne Schlussworte, Goran. Da möchte ich mich anschließen. Jede Medaille hat zwei Seiten und jede Krise im Leben bringt am Ende des Tages auch was Positives hervor. 100%. Nur in der Situation fällt es schwer, das Positive gerade zu sehen. Also fokussiert euch nicht auf das Negative. Kopf runter, fokussiert euch auf die Aufgaben, hebt den Hörer ab, ruft die Kunden an.
Voll.
Und macht euren Job.
100%.
Dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Hat mir super gefallen mit dir. Goran, schön, dass du zu Gast bei Recruitment on the Road warst. Ich danke auch dir, lieber Zuhörer, dass du heute zugehört hast. Wenn du den Goran und mir einen Gefallen tun willst, dann vernetz dich mit uns oder lass eine positive Nachricht unter dem Podcast in den Shownotes. Es hat mir sehr Spaß heute gemacht. Wir sehen uns, hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, Kopf hoch, heb den Hörer ab, bleib gesund und viel Erfolg. Ciao.
Vielen Dank.
Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von Absco Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.